Ich sag immer, stellen Sie sich mal vor, Ihre Webseite oder Ihre Stellenanzeige oder Ihr Flyer, das sei ein Mensch. Und diesen Menschen begegnen Sie auf einer Party oder einer Netzwerkveranstaltung. Ich bin kompetent, ich habe Tradition, ich habe eine Konfession, ich habe eine Ausbildung, wir haben ein Haus, wir sind dreimal umgezogen, wir haben auch noch viel tollere Ausbildungen, wir haben ein Qualitätsmanagement und so weiter. Wie lange brauchst du, um Ausschau nach der Bar zu halten?
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser für mich ganz besonderen Folge. Diese Folge 6 ist nicht nur die Folge, die an Silvester rauskommt, obwohl wir sie Anfang Dezember aufnehmen. Es ist vor allen Dingen die Folge, in der ich eine ganz besondere Gesprächspartnerin habe. Diese Frau spielt für mich eine wichtige Rolle, denn sie ist diejenige, mit der ich ursprünglich einen Podcast gemeinsam machen wollte. Und dann hat sich alles ganz anders ergeben. Das hat aber unserer freundschaftlichen und kollegialen Beziehung keinerlei Abbruch getan. Ganz im Gegenteil. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen, Antje Hein.
Hallo Christiane, ich freue mich total.
Ich freue mich auch. Wir hatten gerade schon ein Vorgespräch. Wir sind schon in Stimmung, aber holen wir die Leute noch ein bisschen rein in unsere Stimmung. Du bist hier, weil wir mal einen Podcast zusammen machen wollten und so die ersten Schritte gemeinsam gegangen sind. Du bist aber auch hier, weil du selber Führungsfrau bist. Du bist Inhaberin der Agentur Medienzauber und als solche bist du Führungskraft eines kleinen, aber sehr feinen Teams. Du bist, ich zitiere mal, ausgewählt als Vorbildunternehmerin im Rahmen der Initiative Frauenunternehmen des BMWK. Und das ist mir persönlich das Wichtigste, du bist bei den gleichen Kunden unterwegs wie ich, also in der gleichen Branche, nämlich vorrangig bei Kirche und Caritas. Bevor du jetzt selber mal erzählst, was du da machst und wie du da hingekommen bist, es ist die Silvesterfolge. Wir sind eigentlich Anfang Dezember, aber es ist die Silvesterfolge. Bist du so ein bisschen in Silvesterstimmung, Antje?
Zufällig habe ich eine Flasche Sekt hier neben mir stehen, die kalt ist. Sie ist kondensiert. Ich habe das kleine Metallding, Le Truc, schon ein bisschen.
Den Pinöpel da.
Den Pinöpel, genau. Ich habe letztens das Fachwort dafür gelernt und wieder vergessen. Habe das jetzt schon vorbereitet und könnte versuchen, den Korken knallen zu lassen.
Unbedingt. Lass es krachen.
Das kann natürlich jetzt der Vorführeffekt sein, dass es jetzt genau gar nicht ploppt. Oder
also du musst es nah an dein Mikro halten, sonst dir der Korken gleich ins Gesicht knallt.
Okay, das wird jetzt die... Aber jetzt, pass auf, das geht ganz leicht.
Hui, jawohl.
Oh, wow, yay.
Frohes Neujahr. Naja, noch nicht ganz, so. Okay.
Aber jetzt muss
aber
es noch...
Aber du hast dein Glas. Lockern. Aber es klingt toll. Aber wer wäre ich, wenn ich nicht selber was vorbereitet hätte?
Christiane.
Antje. Also, wir stoßen einmal virtuell an. Und dann müssen wir den Sekt wieder beiseite stellen. Weil dann musst du erstmal erzählen, wer du bist und warum und wieso und was du so machst. Zum Wohl, Antje.
Zum Wohl, Christiane. Tisch, Genuss. Wunderbar.
Also an alle HörerInnen da draußen, tut's uns nach, wann immer ihr die Folge hört. Man kann zu jeder beliebigen Zeit leichte Silvestergefühle aufkommen lassen.
Man kann es prickeln lassen mit Mineralwasser. Es gibt auch mittlerweile ganz gute alkoholfreie Varianten. Es muss kein Alkohol sein. Christian und ich verraten jetzt der Stimmung wegen nicht, ob da Alkohol drin ist oder nicht.
Antje.
Christiane.
Wer bist du und wenn ja, wie viele? Was machst du genau in deiner Agentur, mit deiner Agentur? Und wie bist du da hingekommen?
Also, ich bin tatsächlich ziemlich viele, habe ich immer so den Eindruck. Und morgens im Spiegel frage ich mal, wer bist denn du heute? Ich habe die Agentur gegründet vor tatsächlich, LinkedIn hat behauptet, 26 Jahren als Feld-, Wald- und Wiesen-Agentur in einer Zeit, in der es kaum Agenturen gab, die sich um kleinere und mittlere Unternehmen gekümmert haben. Es gab die große Internetblase, es gab die großen Agenturen. In dieser Zeit habe ich diese Agentur gegründet. Ich bin eigentlich in meinem ersten Leben Verlagslektorin und habe Germanistik studiert und Kunstgeschichte und allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften. Da ist eine Gemeinsamkeit zwischen uns, wir sprechen beide Französisch. Und das war auch im Studium dann der Weg, die Sprachen reinzubringen, weil die Sprachen selber zu studieren war, hat mich nicht so sehr interessiert. Und dann hat sich diese Webdesign-Agentur in einer Zeit, wo es wenige gab, die war sozusagen zufällig positioniert an der richtigen Stelle. Das hat sich dann im Laufe der Zeit verlaufen. Das ist dann, der Markt hat sich verändert. Es gab immer mehr Webdesigner und Webdesignerinnen am Markt, weil der Ausbildungsberuf entwickelt wurde. Und in der Zeit wurde auch der Beruf des Mediengestalters entwickelt. Und so kam es, dass ich plötzlich eine Bewerbung auf dem Tisch hatte und ein Praktikant bei mir anfangen wollte. Ich war überrascht. Und dann hat es sich, kleiner Zeitsprung, das hat sich dann alles sehr entwickelt, immer am Markt lang. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe eine ganze Menge Herausforderungen mit den Kunden, bis es einen Moment gab, wo aus dem Caritas-Bereich jemand eine Postkarte gefunden hat in einem Café hier in Berlin, wo hinten drauf stand, gestaltet von Medienzauber. Und ab da war ich plötzlich, mehr oder weniger plötzlich, Caritas-Spezialdienstleisterin. Habe das dann später strategisch entwickelt, habe einen Unternehmensberater kennengelernt, der mir Strategieentwicklung erklärt hat, wie man das macht. Also es geht um Spezialisierung. Und ich habe erkannt, ich bin schon längst spezialisiert und das ist einfach unsere Lieblingszielgruppe. So geht es am besten. Das bedeutet, dass wir nicht mehr Webseiten machen und Produkte haben, sondern eine Zielgruppe bedienen mit ihren Problemen in Bezug auf Kommunikation. Und deswegen hangeln wir uns immer so ein bisschen lang an den Themen unserer Caritas-Verbände und der kooperativen Mitglieder in diesem Bereich, andere soziale Organisationen. Also da sage ich nicht nein, wenn es passt und das, was wir können, auch wirklich sehr gut zu ordnen ist, sozusagen.
Sehr cool. Das heißt aber, zwei Zufälle, die zumindest den Impuls gegeben haben, dich dahin zu bringen, wo du heute bist. Also zum einen die Postkarte, ja, die gefunden wurde und die dich dann zur Spezialistin gemacht hat, weil plötzlich darüber Anfragen kamen. Und total spannend, da habe ich jetzt gerade aufgelauscht, als du sagtest, du hattest eines Tages plötzlich eine Bewerbung auf dem Tisch. Mhm. Und also das heißt, auch MitarbeiterInnen haben dich gefunden. Ja, ich muss deshalb, also ich kriege auch immer so E-Mails mit Bewerbungen drin und ich denke mal, das ist Spam. Meinst du, ich sollte mal aufmachen? Das ist mich den nächsten Riesenunternehmen.
Also bei mir hat es funktioniert. Der Mensch hieß Stefan und war 14 Jahre lang dann bei mir tatsächlich Haus- und Hof- und Chefgestalter. Und ist dann der Liebe wegen nach Franken abgewandert. Ja.
Und das war ein, immer.
Ja.
Immer wegen der Liebe irgendwo anders hin. Mann.
Ja, einen anderen habe ich in die Schweiz verloren, auch der Liebe wegen. Beide sind mittlerweile glückliche Väter. Also irgendwie, die sind die Herren aus meinem Unternehmen irgendwie ausgewandert sozusagen, aus Berliner Sicht. Und ich habe jetzt drei wunderbare Frauen in meinem Unternehmen, die Mediengestalterin sind und eine Kommunikationsfachfrau, die uns unterstützt in der Verwaltung, weil die Spezialisierung bringt besondere Dinge mit sich, die es in anderen Agenturen nicht in der Form gibt. Und eins davon ist, dass unser Verwaltungsaufwand insgesamt ein bisschen höher ist. Das heißt, wir agieren insgesamt anders. Ich habe alles wirklich ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Zielgruppe und auf die Prozesse der Zielgruppe. Das heißt, bei uns ist einiges anders und unser Verwaltungsaufwand ist relativ hoch. Das ist für uns gut und super und wichtig. Wir haben das einfach als Stärke erkannt.
Du hast gesagt, der Verwaltungsaufwand ist relativ hoch, weil die Zielgruppe da auch spezifische Bedürfnisse hat. Bedürfnisse zu erkennen ist eine wichtige Führungsqualität. Welche Bedürfnisse, würdest du sagen, sind ganz typisch für diese sozialwirtschaftlichen Unternehmen oder sogar für Caritas-Unternehmen?
Also das System, nach dem ich immer arbeite, heißt Engpass-konzentrierte Strategieentwicklung. Und der größte Engpass, der gefühlte, brennendste größte Engpass, den zu lösen, das ist sozusagen die Grundlage von allem. Und das heißt, dass man übersetzt dieses Bedürfnis erkennen muss. Und ich habe gesehen über die Jahre, dass eine große Herausforderung für die soziale Branche ist, das Gefühl, in all den inhaltlichen Entwicklungen am Ball zu bleiben irgendwie, was die Kommunikation angeht, was die Digitalisierung angeht. Digitalisierung ist jetzt seit ein paar Jahren in aller Munde, aber gerade am Anfang, da ging es darum, brauchen wir überhaupt eine Webseite? Sollten wir uns überhaupt mit Digitalisierung beschäftigen? Und jetzt ist es die Frage, wie ist das mit dem Recruiting? Wie kriegen wir Fachkräfte? Brauchen wir ein Bewerbermanagementsystem? All diese Dinge. Und dadurch, dass die Herausforderungen da draußen, die in der sozialen Welt so groß sind, sind all diese Organisationsdinge oft einfach nicht mitgegangen, nicht mitgezogen. Und mein Gefühl ist, wir hetzen alle rum und haben Angst, dass sie es nicht schaffen, dass sie nicht up-to-date sind und irgendwie zurückbleiben.
Ist das so ein latentes Unterlegenheitsgefühl, weiß ich nicht, aber so latente Komplexe, die diese Organisationen mit sich herumtragen im Vergleich zu den vermeintlich so starken Wirtschaftsunternehmen?
Wenn man so will, ich sehe ganz häufig tatsächlich auch ein gewisses Gefühl der Frustration, dass die sozialen Berufe oft nicht anerkannt werden. Insbesondere in der Erziehung, in der Pflege, da geht es ganz häufig darum, wir haben studiert und wir sind Fachkräfte und wir sind ausgebildet und in der öffentlichen Wahrnehmung kommt immer an, wir sind die Kindergartenfrauen oder wir werden da noch andere Begriffe benutzt, also satt und sauber und dann war es das, dass da die Anerkennung, die im Öffentlichen ausbleibt, gefühlt, dass führt oft zu so einem Gefühl, aber wir müssen eine besonders fachliche Sprache haben zum Beispiel. Das führt dazu, dass Konzepte, tolle, wirklich tolle Konzepte auf die Webseiten gestellt werden und dann stellt sich heraus, dass diese Konzepte sind ja eigentlich für Geldgeber geschrieben worden, in der Regel, und dann treffen sie auf einer Webseite plötzlich auf eine völlig andere Zielgruppe. Da kommt es dann zu Missverständnissen, wird dann eine Sprache benutzt, die Menschen, die in der sozialen Arbeit sind, normalerweise gar nicht benutzen würden im täglichen. Und auf der Webseite ist das dann akzeptabel. Und was ich dann besonders interessant finde, ist, dass diese Sprache entspricht eigentlich gar nicht ihrer Haltung und ihrem Anspruch an die Arbeit. Und da gibt es eine Diskrepanz. Und oftmals ist es dann so, gerade bei den in Kindertagesstätten, wo Konzepte häufig dann auch einfach bekannter sind oder wo verschiedene Kitas dann dieses Konzept haben, dass dann die Hoffnung ist, dass wir uns darstellen, wie besonders wir sind. Und in der Realität ist dann ganz viele Kindertagesstätten stellen sich genau gleich da, weil die Fachsprache benutzt wird. Da bleibt irgendwie dieses Gefühl, das, was wir nicht sagen können, auf der Strecke.
Okay. Das, wie du es jetzt beschreibst, hat mir nochmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, auch sprachlich das abzubilden, was in dir drin ist, also was der Haltung entspricht und was dem, was zum Sinn und Zweck passt, den man in der Organisation sieht, würde ich gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber ich bin noch an einem anderen Punkt hängen geblieben. Also nur eine Hypothese, die ich gerne mit dir mal diskutieren würde. Du hast gesagt, die sozialen Berufe genießen da draußen in der Welt in der Regel nicht die große Anerkennung. Und das ist ein Schmerzpunkt. Also ist eine Erfahrung, die teile ich, erlebe ich auch in der Arbeit mit Caritas-Organisationen. Könnte das sein, dass das dazu führt, dass die Sehnsucht nach Anerkennung und Wertschätzung, die ich intern in der Organisation suche, deshalb umso größer ist und dass Führungskräfte in, bleiben wir mal bei Caritas jetzt exemplarisch, in diesen Organisationen deswegen umso mehr gefragt sind, ihren MitarbeiterInnen Wertschätzung und Anerkennung entgegenzubringen?
Das ist ein wirklich interessanter Aspekt, den du da ansprichst. Das sehe ich auch. Die Erwartung an Wertschätzung und Zugewandtheit und Verständnis und Geduld und all diese Dinge, die Erwartungen an die Führungskraft sind schon sehr, sehr, sehr hoch. Und gleichzeitig sehe ich manchmal, dass die Führungskräfte selbst denken, dass das alles selbstverständlich ist, weil wir in einer sozialen Organisation arbeiten, weil wir bei der Caritas arbeiten, ist das selbstverständlich. Das ist sozusagen werkimmanent, dass wir wertschätzend sind und kommunizieren. Es wird also als selbstverständlich vorausgesetzt und das funktioniert erstaunlich häufig sehr, sehr, sehr gut weil der konfessionelle Hintergrund aus meiner Sicht eine Wertebasis schafft, auf der wir einander treffen, wo wir eine ganze Menge Kennenlernen-Zeit auch überspringen können. Das ist den einem oder anderen vielleicht gar nicht so klar. Das ist ein großer Vorteil aus meiner Sicht, wenn man so in einer wertebasierten Organisation arbeitet. Und gleichzeitig ist es eben auch manchmal, wenn man da nicht aufpasst als Führungskraft, dann kann das eben genau zu Konflikten führen, weil diese Erwartung dann nicht erfüllt wird.
Ja, also es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Ne? Also ich glaube tatsächlich, das ist was auch echt in die Überforderung führen kann. Ja? Bis dahin, dass es, glaube ich, für viele schwierig ist, die Grenze zu ziehen. Ne? Also Wertschätzung und Anerkennung gegenüber der Person ist in einem privaten Bereich immer nur was anderes als in einem professionellen Bereich. Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass es nicht so leicht ist, da für sich selber die Grenze auszuloten, wie weit man da gehen möchte und dass das dann anstrengend wird. Denn das würde ich sagen, ich weiß nicht, wie du das erlebst, dieses Gefühl von angestrengt sein und Angst, es nicht mehr zu schaffen. Ja, das ist wirklich gespeist von einer Fülle unterschiedlichster Anforderungen, die da unaufhörlich irgendwie am Horizont aufploppen, um es mal in einem silvesterlichen Bild zu sagen, wie Silvesterraketen, die immer weiter, das Feuerwerk, was immer weitergeht und was gar nicht aufhört und viele bunte Dinge herumsprotzelt.
Genau, und wenn es dann zum Konfetti im Kopf kommt,
schönes Bild.
Schwierige Situation und wer soll das dann hinterher alles wieder aufräumen?
Ja, wir. Antje, ja. Du und ich, dafür treten wir an.
Jetzt verstehe ich es.
Jetzt verstehe ich es. Endlich deinen Auftrag verstanden.
Ich werde das nächste Mal dran denken, wenn ich in so einer Situation bin.
So, aber weil ich jetzt schon sozusagen hier den Werbeblock eingeläutet habe, also du räumst ja tatsächlich mit auf und unterstützt die Kommunikation. Sag nochmal ganz kurz, ich glaube, wir haben den Namen deiner zauberhaften Agentur noch gar nicht genannt. Wo bist du zu finden im Netz?
Mein Name ist Antje Hein, zu finden auf medienzauber.de sowie, und das ist die Spezialisierung in der Spezialisierung, auf fachkräfte-reichtum.de, wo es um die Bereicherung der Fachkraft durch die Organisation geht. Das heißt, das ist der Spezialausleger für Fachkräfte. Das M-Wort will ich immer nicht sagen. Wie können wir Stellenanzeigen so wertschätzend und sinnvoll und persönlich gestalten, dass es wirklich Menschen gibt, die sich dadurch angesprochen fühlen, und zwar nicht nur irgendjemand, sondern die richtige Person.
Fachkräftereichtum, was ein tolles Wort. Also okay, man merkt wirklich deine Herkunft. Du liebst das Spiel mit Worten und ich finde es super, weil darin ja wirklich das zum Ausdruck kommt, was du gerade formuliert hast, nämlich eine Haltung. Ja, und ist jetzt fast ein bisschen spirituell. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich aus einer Haltung des Mangels an eine Situation herangehe oder ob ich aus einer Haltung der Fülle mich einer Situation nähere und Fülle im Sinne von Angstfreiheit auch. Ja? Und wenn ich permanent von Fachkräftemangel rede, dann spüre ich diesen Mangel umso mehr und dann spüre ich die Angst. Und ich finde es einen super Gedanken, das umzudrehen und diesen Aspekt des Reichtums da schon mit reinzunehmen. Wahnsinn.
Und an der Stelle, also ich halte Vorträge gerne für große Träger, die, sage ich mal, weiß ich nicht, 600 Kitas haben, und spreche mit den Leitungen, zu den Leitungen und ermutige sie, in die Führungsverantwortung zu gehen und zu sagen, wir müssen nochmal mit unserem Team sprechen darüber, wie wir einander bereichern, wie man das formulieren kann. Was tun wir da eigentlich wirklich jenseits von den fachlichen Worthülsen? Wie fühlt es sich wirklich an bei uns und welche Art Kollegen brauchen wir dann? Und welche Sorte Mensch haben wir im Team? Wenn wir jetzt noch jemand dazu käme, aus meiner Sicht ist das eine ganz klare Führungsverantwortung, zu überlegen, welche Funktion, welche Teamfunktion, welche Persönlichkeit brauche ich dann, ein klares Bild davon zu haben und dann mit dem Team nochmal auch ins Gespräch zu gehen und sagen, was passiert dann, wenn diese Person sich bewirbt und dann hierher kommt. Ja, Stichwort Willkommenskultur, das ist so ein Wort, das sagen alle immer alle. Und dann, wenn ich dann genau nachfrage, und versuche, meine Kunden zu führen und rauszufinden, wie sie führen, dann kommt oft eben nur der Gedanke, ja Mensch, jetzt wo du es sagst, müssen wir mal drüber nachdenken. Und dann gibt es immer, wir machen immer so ein Stimmungsbild vor dem Vortrag. Wie geht es euch mit dem M-Wort? Wie geht es euch jetzt? Da ist viel Verzweiflung. Gerade in den Kindertagesstätten sehr viel Ohnmachtsgefühle und bis hin zu Gruppenschließungen. Das macht einen natürlich wirklich mürbe. Und am Ende, wenn ich dann überlegt habe, wie können wir Stellenanzeigen nutzen, dass wir wieder ins Gespräch kommen und es wieder positiv sehen und sagen, wir nehmen nicht jeden, weil wir so verzweifelt sind, sondern genau diese eine Person, die soll ja gar nicht wechseln, weil wir sie abgeworben haben, sondern sie soll wechseln, weil sie bei euch viel besser aufgehoben ist. Und wie soll sie das rausfinden, wenn ihr ihr nicht sagt, warum es bei euch so toll ist, sodass ich überhaupt einen Entscheidungsspielraum habe? Und am Ende der Veranstaltungen machen wir wieder ein Stimmungsbild und da ist ganz viel Hoffnung plötzlich. Wir haben wieder plötzlich ein ins Handeln kommen, ein Gefühl von, ich kann wieder mal was machen und ich habe wieder einen Grund, mit meinem Team ins Gespräch zu kommen. Und dann sagen die Leute immer, ja, Stellenanzeigen, das ist doch alles gar nicht wichtig. Und ich kann das ja hier mal verraten, wir sind ja unter uns. Das ist so ein bisschen ein trojanisches Pferd. Anhand einer Stellenanzeige kann man einen kompletten Veränderungsprozess einläuten. Natürlich Employer Branding, das große Wort, das kaum einer versteht. Und gleichzeitig kann man auf allen Ebenen da Ansatzpunkte finden, um auch für sich selber die Arbeitssituation zu verbessern und als Führungskraft nochmal hinzuhören.
Da liegen schon wieder so viele Fäden, die ich gerne aufnehmen würde. Ich fange mal ein Stück weiter vorne an. Ich bin keine Marketingfrau, aber irgendwann meine ich mal gelernt zu haben, verkaufen tut man mit Emotionen. Das war jetzt schlechtes Deutsch. Verkaufen tut man mit. Also man verkauft über Emotionen. Und wenn ich dich richtig verstehe, dann heißt es, wenn ich eine Stellenanzeige als etwas betrachte, womit ich mich als Team verkaufe, weil ich um jemanden werbe, dem es mit diesem, in Anführungsstrichen, Produkt mit uns gut gehen soll, dann kann ich nicht nur die Zutatenliste aufschreiben, ja, sondern dann muss ich eigentlich die Emotionen beschreiben, die jemanden erwartet, der dieses Produkt konsumiert. Oder übersetzt, ich muss die Emotionen beschreiben, die jemanden erwartet, der sich auf eine Stelle bewirbt und dann da sogar startet. Ist es das?
Komplett. Ich nenne das immer Perspektivwechsel. Der erste Schritt ist, über die Emotionen desjenigen nachzudenken, der da zu uns kommen soll. Der andere zuerst und dann wir. Erst du, dann wir. Und das kooperative Wir sozusagen, also immer wir sind kompetent, wir haben Tradition, wir haben eine Konfession, das gar nicht eben in den Vordergrund zu stellen. Ich sage immer, stellen Sie sich mal vor, Ihre Webseite oder Ihre Stellenanzeige oder Ihr Flyer, das sei ein Mensch. Und diesem Menschen begegnen Sie auf einer Party oder einer Netzwerkveranstaltung. Ich bin kompetent, ich habe Tradition, ich habe eine Konfession, ich habe eine Ausbildung, wir haben ein Haus, wir sind dreimal umgezogen, wir haben auch noch viel tollere Ausbildungen, wir haben ein Qualitätsmanagement und so weiter. Ich breche jetzt mal ab an der Stelle, weil das geht ja beliebig lang.
Ja, das ist der Killer für jede Silvesterparty.
Genau, wie lange brauchst du, um Ausschau nach der Bar zu halten? Jetzt mal wirklich. Und das meistens hilft das, sich das vorzustellen, wirklich. Und dann geht immer ein Raunen durch den Raum und alle sagen, oh ja, vielleicht, so haben wir es noch gar nicht betrachtet. Weil insbesondere in diesen sozialen Bereichen, wo wir uns verknüpfen wollen, da wollen wir in den Dialog gehen. Und stattdessen, was passiert in der Realität? Du stehst da in einer Ecke und redest nur von dir selbst. Mhm. Ja, mein Haus, mein Boot. Das ist so irre eigentlich. Und da sind wir wieder bei dem Thema, also so als kleine Schleife zurück. Das hat natürlich mit dem Selbstbewusstsein zu tun und der Wertschätzung und so weiter. Da ist dann einfach dieses, wir müssen uns nur richtig darstellen, damit wir geliebt werden. Und das funktioniert in der Kommunikation einfach nicht so richtig gut. Mhm. Die Texte werden erst dann relevant und dann gelesen, weil das ist der zweite Aspekt, ist immer, die Texte sind alle viel zu lang, das liest doch keiner, da keiner Zeit. Und aus meiner Sicht lesen die Leute die Texte nur deshalb nicht, weil sie einfach nicht relevant sind für mich und mein Leben, weil sie eben mich nicht vorgedacht haben. Meine Bedürfnisse, wenn, in welcher Situation bin ich dann wahrscheinlich, wenn ich bereit bin, meinen Job zu wechseln oder irgendwo ganz neu anzufangen? Welche Herausforderungen habe ich dann? Welche Ängste und Bedürfnisse? Und wenn man das vordenkt und dann eine Stellenanzeige schreibt, die genau all das abholt und darauf einzahlt, dann können wir uns verbinden mit all dem, mein Haus, mein Boot. Weil wenn ich ein Boot habe, um den anderen zu retten, dann kann ich das ja auch mal sagen.
Also ich lausche und ich bin begeistert, weil das, was du da beschreibst, auf einer anderen Ebene genau das ist, was Führung braucht. Ne? Es geht um Verbindung. In der Stellenanzeige geht es darum, Beziehung aufzunehmen zu Menschen, die noch nicht da sind und die vielleicht Interesse haben und genau die Richtigen sein könnten. In der Führung geht es darum, Verbindung und Beziehung aufzunehmen zu den Leuten, die da sind. Und das gelingt nicht, wenn ich als Führungskraft permanent von mir rede und wie toll ich bin und mich selber immer in den Vordergrund spiele. Genauso wenig, wie wenn ich als Führungskraft beständig auf der Sachebene bleibe. Ja. Was nicht heißen soll, dass die nicht wichtig ist und dass die nicht auch eine Rolle spielt. Aber um das Band zu knüpfen, auf dem dann auch ganz sachlich gearbeitet werden kann oder vor einem Hintergrund, vor dem dann ganz sachlich gearbeitet werden kann, dafür brauche ich diesen Perspektivwechsel und dieses, wie hast du es genannt, dieses Vordenken und sich überlegen, okay, wo kommt eigentlich die andere Person her? Was empfindet die? Was sucht die möglicherweise? Und wie kann ich da anknüpfen? Und zwar möglichst authentisch und ehrlich, ja, und nicht irgendwie gemacht.
Und da erlebe ich unglaubliche Ängste. Wenn ich das erkläre und sage, dann haben viele Führungskräfte plötzlich ganz kalte Füße, weil sie sich im Neudeutschen committen müssten. Das heißt, sie müssten tatsächlich in irgendeiner Form dieses Authentische zeigen, sie müssten sich zeigen, sie müssten Dinge sagen, die dann natürlich auch hinterher eingelöst werden müssen. Und dann geht es die ganze Zeit darum, naja, aber wenn wir da was Konkretes reinschreiben, eben eine Geschichte erzählen, weil die Emotion, von der du vorhin spruchst, wir müssen natürlich Bilder erzeugen, wir müssen eine Geschichte erzählen, das sogenannte Storytelling. Und das darf man auch in einer Stellenanzeige, weil das, diese Texte, die wir schreiben sollten, halt immer mit dem Leben zu tun haben. Und wenn man das dann konkret versucht zu beschreiben, in welcher Situation merke ich dann zum Beispiel, dass eine Kollegin wirklich was drauf hat, was kann, ja, die Qualität der Arbeit. Und da kann ich schon mal eine Geschichte erzählen. Und dann heißt es dann plötzlich, ja, aber dann müssten wir uns ja selber auch dran halten und uns selber mal beobachten.
Uiuiui.
Ja, und dann kommt ziemlich der wahre Grund, also nicht nur haben wir keine Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, sondern dann müssten wir uns ja wirklich auch mit uns selber beschäftigen. Und dann eine meiner Fragen ist dann immer, was stört dann diese Fachkräfte immer? Vielleicht könnt ihr ja was anbieten, was ihr schon nichts an Bord habt, oder ihr könnt was abstellen und dadurch euch positionieren, positiv darstellen, vielleicht was anders machen. Und dann ist es ein ganz großes Schweigen. Ist ja, oh ja, auch oh, Veränderung, ganz schlecht. Mhm. Und da ist viel Druck und eine große Bandbreite an Dingen, die wir tun können. Und dann kommen wir nämlich wirklich an viel tiefere Schichten.
Vielleicht kannst du nicht nur als Kommunikationsexpertin da einen Tipp geben, sondern als Führungsmensch, als Führungsfrau, die du ja auch bist, wenn es darum geht, so in die Tiefe zu gehen, wenn es darum geht, sich zu fragen, wie sind wir authentisch, wie knüpfen wir Kontakt und wie gestalten wir auch Veränderung, die vielleicht nötig ist, um mit Kundinnen in Kontakt zu bleiben. Wie machst du das in deinem Unternehmen?
Also das ist natürlich, wenn man ein Team hat von drei Menschen, ist das schon deutlich einfacher, als wenn man ein Team von 25 Kolleginnen und Erzieherinnen führt oder Pflegefachkräfte. Wir sind auf jeden Fall regelmäßig gezielt im Gespräch, also strukturiert sozusagen, ganz klar. Einmal die Woche reden wir auf jeden Fall miteinander und dann darf jeder vorstellen, was er in der Woche gemacht hat. Scrum ist da sozusagen die Grundlage. Jeder sagt, was er gemacht hat, was er zu tun hat, sodass wir auf jeden Fall all diese Informationsdinge strukturiert auf jeden Fall absichern. Und gleichzeitig gibt es dann natürlich die bilateralen Gespräche. Wir haben einmal im Jahr ein Jahresabschlussgespräch. Das machen wir Ende Januar, wo wir das ganze Jahr nochmal Revue passieren lassen und bestimmte Leitfragen. Leitfragen sind mein absolutes Lieblingswerkzeug.
Leit mit D oder mit T?
Ja, das kommt dann ein bisschen drauf an, was dann da als Antwort gibt. Das könnte mal so sein. Die Fragen sind natürlich, also was waren die Highlights des Jahres und auch, was waren die schlimmsten Momente deines Jahres und warum? Und dann auch wirklich offen zuzulassen, dass alles gesagt werden kann. Meine Erfahrung ist, auf jeden Fall Atmosphäre zu schaffen, in der niemand Angst haben muss, zuzugeben, dass was schlecht gelaufen ist. Und das kann man gut erreichen, indem, das ist dann die dritte Leitfrage, was können wir tun, um das nächste Mal zu verhindern? Ist das schon mal passiert? Und das zu vergleichen und wirklich eine klare Richtung anzugeben, ein klares Ziel. Das Ziel muss sein, dass wir alle gut arbeiten können und sich jeder hier wohlfühlt. Zusätzlich, dass natürlich wir das allerbeste für unsere Kunden wollen, weil das sind diejenigen, die am Ende unser Dasein berechtigen. Ich habe das sozusagen mit den Aufgabenbeschreibungen formuliert in einer Art Vision, was ist die Mission, was genau tun wir, wo wollen wir hin und wer sind wir eigentlich? Und dann immer das, alles, was wir tun, darauf zu beziehen, dass es immer auf dieses Ziel geht und es geht niemals persönlich, es ist immer nur, wir alle wollen uns entwickeln und darüber auch, wenn eine neue Mitarbeiterin kommt, da sie dann auch abzuholen und sich Zeit zu nehmen, diese Dinge auch wenn dann ja, auch zu erklären, wir müssen darüber jetzt nochmal reden und ins Gespräch gehen und alle wieder einzubeziehen, stimmt das überhaupt noch? Also einmal im Jahr überprüfen wir die Vision und die Mission. Und wir haben wir bei Medienzauber haben ein ganz kurzes Leitbild.
Mhm. Okay.
Ja.
Habt ihr das richtig in einem Leitbildprozess zusammen entwickelt? Oder?
Wir haben das im Zusammenhang mit Vision und Mission entwickelt, wo wir dann auch uns beschäftigt haben, wie viele Worte darf das haben und so weiter. Und auch verschiedene Dinge ausprobiert haben, wie fühlt es sich an und so. Und dann habe ich die Mitarbeiterin zum Beispiel gefragt, was sie sagen, wenn sie eben auf einer Party gefragt werden, was sie tun.
Mhm.
Und wenn die dann, ganz am Anfang haben die dann gesagt, als ich das erste Mal gemacht habe, vor vielen Jahren, haben die dann gesagt, naja, wir basteln da so ein bisschen Gestaltung rum, wir schubsen Pixel. Und dann habe ich gesagt, okay, wie cool ist das? Und dann ist ja, wie nehmen die Leute das wahr und was würdest du denn lieber sagen? Und darüber wirklich zu kommen und dann dahin zu kommen, was ist es denn eigentlich, was ist denn die Wirkung meiner Arbeit? Das ist ja im sozialen Bereich ganz wichtig und auch für uns. Also was ist die Wirkung, Auswirkung meiner Arbeit? Heißt, wenn ich meine Arbeit nicht so gut mache, was hat das dann für eine Auswirkung? Mhm. Auf den Kunden vor allen Dingen und im Team. Und eben rauszufinden, wie können wir das schaffen, durch solche Wertsetzungen und solche Leitlinien, wie können wir es schaffen, dass sich jeder immer verantwortlich fühlt, gerade in so einem kleinen Team, dass man dann nicht sagt, das ist nicht meine Aufgabe, sondern doch klar, das Zielbild ist klar und auch wenn das jetzt gerade nicht deine originäre Aufgabe ist, weswegen ich dich eingestellt habe, es ist deine Pflicht, dafür zu sorgen, dass es dem Kunden gut geht, weil das wieder Rückwirkung auf uns hat. Also dieser eine Tag im Jahr, der ist ganz, ganz, ganz grundlegend, wo wir alles besprechen können, nochmal zurückkommen auf die Werte und das Leitbild hat sich ganz schnell entwickelt aus diesem Vision und Mission. Einfach durch die Frage, und wie tun wir das alles? Und dann haben alle sich angeguckt.
Wie tut ihr das alles?
Wie tun wir das alles? Und das ist Zauberhaftigkeit.
No.
Zauberhaft muss es sein. Wie zauberhaft ist das denn? Oder man kann sagen, wie zauberhaft ist das denn jetzt? Oder man kann sagen, ist das wirklich zauberhaft? Und das reicht dann völlig aus in der täglichen Kommunikation. Das spart eine Menge Zeit.
Das stimmt, das stimmt. Ich bekomme auch immer zauberhafte Grüße, wenn ich
ja.
mit Anni, mit deiner Mitarbeiterin schreibe. Ja, zauberhafte
genau.
Grüße.
Ja. Mhm. Ja, und das ist natürlich, wenn, je nachdem, was für einen Text du geschrieben hast, ist dann, wenn dann da unten drunter steht, zauberhafte Grüße, das macht was mit dir.
Total.
Da überlegst du, stimmt das? Kann ich das machen, wenn ich so eine E-Mail geschrieben habe oder irgendwas schiefgegangen ist? Auch sich immer wieder selber zu selbst zu führen sozusagen und zu kontrollieren, ist das ist das in Ordnung, was ich da mache.
Wenn du das beschreibst, diese Zusammenarbeit mit deinem Team, dann nimmst du die ganz stark mit rein in diese Überprüfung, wie sind wir unterwegs, ist das das, was wir wollen, ist das das, wo wir uns wohlfühlen, weil die These dahinter ja ist, nur wenn wir uns wohlfühlen, dann kommen wir auch wirklich in eine Wirksamkeit und können für unsere Kunden da sein. Nichtsdestotrotz gibt es Momente, in denen du dich gar nicht zauberhaft fühlst.
Ja. Konflikte gibt's auch, wenn man eine zauberhafte Medienagentur ist. Und naja, das ist jetzt die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. All das hat zu tun mit Veränderung bei uns wie bei unseren KundInnen. Und an der Stelle ist einfach Veränderung auch immer schwer und schwierig. Und wie wir jetzt gelernt haben, komme ich ja manchmal mit trojanischen Pferden um die Ecke, die Veränderung erfordern. Und plötzlich bin ich in einem Change-Prozess oder habe einen angestoßen, der manchmal auch nicht, also man würde auf Englisch sagen, they didn't see it coming. Also das haben sie nicht erwartet, dass ich da so Dinge von ihnen möchte, dass sie wirklich was verändern. Weil es gibt manchmal so eine Erwartungshaltung, dass in der Öffentlichkeitsarbeit und auf der Webseite Dinge passieren, die gar nichts zu tun haben mit den internen Vorgängen oder mit der Unternehmensstrategie oder manchmal gibt es auch gar keine. Und das finde ich dann ganz schnell raus und das ist auch unangenehm. Also da gibt es schon mal Konflikte. Und dann fühle ich mich nicht so doll auf verschiedenen Ebenen. Das kommt natürlich drauf an, wie es dann läuft. Oder ich bekomme Konflikte mit in Projekten, in denen ich mitarbeite, wo die vielleicht in der Öffentlichkeitsarbeit angedockt sind, wo dann die Verbandsleitung andere Dinge entscheidet oder über Köpfe hinweg entscheidet. Ich bin eine sogenannte empathische Führungskraft, habe ich gelernt. Und das berührt mich dann auch immer.
Jetzt hast du ja gerade von Kundensituationen gesprochen, du dich unter Umständen nicht so zauberhaft fühlst, weil plötzlich Dinge aufploppen, die alles andere als angenehm sind. Und du hast vorhin das Stichwort Kundenführung gebracht und das trojanische Pferd mehrfach erwähnt. Was würdest du sagen, was macht Kundenführung für dich aus? Also was ist da, ich will nicht nach dem Handwerkzeug fragen, ja, aber was ist da für dich, was ist vielleicht die Haltung, die dahinter steckt und ja, wie kann es auch gehen?
Du sprichst große Worte gelassen aus, bleiche Taube. Wie viel Zeit haben wir denn?
Wir machen einfach weitere Treffen und wir machen immer Silvesterfolgen, fünfmal im Jahr, zehnmal im Jahr.
Gute Idee, sehr gute Idee. Also, ich versuche das mal. Ich denke, da sind wir uns einig. Als Beraterin schauen wir eine Situation an und haben aufgrund unserer Erfahrung und weil wir von außen kommen, der externe Blick, wir sehen die Situation und wir haben oft ganz schnell eine Vorstellung davon, was der Kunde eigentlich braucht. Und der Kunde selbst hat einen anderen brennenden Engpass, der muss zuerst gelöst werden, bevor wir an die eigentlichen Themen überhaupt rankommen. Und das also geht mir genauso. Noch dazu werde ich ja nicht als Beraterin gebucht und auch oft nicht als eine Beraterin wahrgenommen, was auch für mich ganz gut ist, weil wir dadurch Beratung machen können, wo sie gebraucht wird, ohne, also Beratung ist immer ein anderer Topf, eine andere Finanzierung, eine andere Herangehensweise und Kommunikationsberatung kommt immer so ein bisschen harmlos daher und deswegen kann ich ganz oft Probleme lösen und das ist so die Sorte trojanisches Pferd, von der ich spreche. Und das ist auch für mich ein wichtiger Teil der Arbeit, weil die Wirkung, die ich damit erreichen kann, einfach wahnsinnig groß und tief ist. Die Führungsaufgabe für mich bei den Kunden ist, das deutlich zu machen, dass sie sich von mir führen lassen dürfen, beziehungsweise auch dann irgendwann müssen. Es gibt da unterschiedliche Situationen. Also ich habe irgendwann entschieden, dass wir nicht mehr Projekte machen, wo der Kunde von vornherein sagt, er übernimmt die Führung, weil der Kunde ist in der Regel, hat er eine Grundausbildung in der sozialen Arbeit oder irgendwas anderes halt. Und da ist es übrigens auch, das ist so ein Nebenschauplatz, dass wir als Agentur oft auch nicht besonders hoch wertgeschätzt werden, weil das, was wir machen, ja, häufig begegnet es mir, dass die Leute glauben, ich hätte nicht studiert oder ich sei Betriebswirtin und das sei ja sowieso alles nichts. Also es gibt da auch merkwürdige Vorurteile beziehungsweise interessante Kommunikationsfelder gegenüber Agenturen. Viele Vorurteile, Ängste, dass offensichtlich gibt es auch schlechte Erfahrungen, dass Agenturen dann alles verdrehen oder dass Marketing was Schlechtes sei, verkaufen sowieso, dass das dann immer unehrlich sei. Und also da, das sind so eine Vorabführungsaufgaben, wo ich erstmal sozusagen aufräumen muss und erklären muss, dass ich ein aufrechter Mensch bin und tatsächlich nichts über den Kopf meiner Kunden hinweg tun würde, was man dann sieht am Ende, sondern dass es zu denen passen muss. Und gleichzeitig sehe ich natürlich, wie es sein müsste und muss dann so einen kleinen Mini-Change-Prozess eben herbeiführen. Aber das erste, der erste Schritt ist Beziehung, 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 Beziehung machen. Mhm. Ja, wenn es kein Vertrauen gibt zwischen unseren Kunden und uns und mir dann in erster Linie, wenn ich so einen Kommunikationsprozess anstrenge, weil das müssen wir erstmal workshoppen, bevor wir irgendwas umsetzen können. Es gibt natürlich auch andere Fälle, wo dann das direkt an meine Kollegin Annie Schlotte geht, die das dann einfach umsetzt. Ganz viel mit dem Caritas-CMS, für das wir bedienen, für, weiß ich nicht, 12 Caritas-Verbände oder so, die da jeden Tag bei uns im Gespräch sind. Aber die großen Kommunikationsprozesse, Vertrauen, Beziehung, Beziehung, klare Absprachen, klare Kommunikation, was wird jetzt passieren und wie die Wirkung dann ist, dafür kann ich ja nichts. Wenn das dann so große Wirkungen entfaltet, die sie nicht haben kommen sehen, das nehme ich einfach dann in Kauf. Weil ich weiß es ja auch vorher nicht, wie es wird. Ne? Das ist ja auch immer, die Flexibilität muss ja immer da sein, wenn wir so einen Kommunikations- oder jeder Prozess, ja, kennst du ja auch. Weißt du, tust du vorne was rein, weißt du nie, was hinten rauskommt.
Das ist etwas, wovon man Kunden erstmal überzeugen muss, dass das auch dazugehört, dass man vorne was reintut und nicht weiß, was hinten rauskommt, weil ich häufig die Erwartung spüre, dass natürlich völlig klar ist, was hinten rauskommen soll und dass ich bitte machen soll, dass was Bestimmtes hinten rauskommt. Und ich rede dann gerne von der Steuerungsillusion. Ja, also man kann sich das wünschen, man kann Schritt für Schritt dahin arbeiten, aber ganz oft funktioniert es halt leider nicht. Ne?
Da sind wir uns einig.
Ja. Ja, wir sind uns in vielen Dingen einig, Antje. Ich habe auch gerade, als du von deinem Verständnis von Kundenführung gesprochen hast, mal so im Hintergrund meins mitrennen lassen, weil ich gestehe, ich habe dir eine Frage gestellt, die ich selber noch gar nicht so für mich reflektiert habe. Das ist ja Berater, typischer Berater-Move. Ja, ich baller mal die Fragen raus, die ich mir selber eigentlich mal beantworten sollte. Also Tatsache, ich würde auch sagen, das Entscheidende in der Kundenführung bei mir ist die Aufgabe, eine Beziehung aufzubauen und Vertrauen herzustellen und für einen klaren Rahmen zu sorgen. Also klar zu machen, was darf man, was kann man erwarten und was auch nicht. Ja, also oder zumindest die Erwartungen mal auf den Tisch zu legen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil in der Kundenführung. Und ich glaube, das ist nicht so weit weg von einer in Anführungsstrichen normalen Führungsaufgabe in einem System, in einer Organisation. Ich habe es nicht ganz so viel mit den trojanischen Pferden zu tun, denn interessanterweise bin ich als Beraterin ja tatsächlich gefragt, wenn es schon ein Bewusstsein dafür gibt, dass eine Veränderung nötig ist oder dass eine Transformation nötig ist. Das heißt, ich habe da meistens den direkteren Weg, was nichtsdestotrotz beinhalten kann, dass auch in meiner Arbeit ich Themen entdecke, die Kunden natürlich erstmal nicht auf dem Schirm hatten und von denen ich glaube, dass die im Vorfeld der Frage, die da gerade im Raum steht, eigentlich zu klären wären. Ja, meine Angst ist, ich stehe dann unter Verdacht, einen Auftrag aufbohren zu wollen oder so ein großes Rad da draus machen zu wollen, Aufwand kreieren zu wollen. Das finde ich immer ein sehr, sehr schwieriger Balanceakt, zu gucken, okay, was ist, wie du so schön sagst, was ist da der Engpass und der Druckpunkt, wo gerade Kunden, Kundinnen sich eine Entlastung wünschen und Hilfe suchen? Und was ist aber etwas, was ich sozusagen als Ursache vermute, an die ich halt viel eher rangehen würde, ja, was aber dann länger dauert und in der Regel aufwendiger ist. Also das ist tatsächlich nicht einfach und ich gestehe, ich fühle mich damit nicht immer wohl. Ja, also so die Überbringerin der, naja, was heißt schlechten Nachricht, aber in gewissem Sinne dann schon der schlechten Nachricht zu sein, ist, also gibt angenehmere Seiten dieses Jobs.
Ja, da sind das absolut. Und das sind eben auch manchmal Situationen, wo dann klar wird, dass da nicht genug Zeit ist, nicht genug Ressourcen, dass es dann einfach zu viel wird. Und dann die Dinge, die wir ja dann im Alltag, wir sehen ja nicht den Rest des Alltags sozusagen der Kunden und dass wir dann vielleicht nicht gerade sozusagen im Fokus des ganzen Lebens der Kunden stehen.
Also ehrlich gesagt, also ich finde, das kratzt bisweilen an meinem Ego. Es muss ich jetzt schon sagen. Also ich erwarte natürlich, dass Transformation immer im Mittelpunkt steht und Führungsthemen.
Es ist geradezu empörend, dass das dann nicht so ist. Und das ist auch eine Kunst, in einem Perspektivwechsel auch die Kunden ebenso wie meine Mitarbeiterin auch nicht zu überfordern. Weil ich erinnere mich, als ich das Team, also wir haben eine, als der Stefan noch da war und dann kam die Annie Schlotte als Auszubildende zu uns und dann hatten wir die Frau Schulz, die kam nach einer langen Krankheit zu uns und dann musste ja das Team irgendwie zusammenwachsen und dann kam raus, dass eigentlich die Frau Schlotte hätte den Stefan, also die Annie hätte den Stefan führen müssen, weil sie darin viel besser ist als er und er in bestimmten Aufgaben sich gar nicht so gut aufgehoben gefühlt hat und jeder hat dann aber so bestanden drauf, naja, es ist jetzt so historisch so gewachsen, ich halte das aus und habe dann mit einem sehr guten Unternehmensberater dieses Team zusammenschweißen können. Am Ende war dann klar, jetzt müssen wir aber Schluss, jetzt muss einmal Schluss sein, weil dieser Change-Prozess, diese Veränderung muss ja dann irgendwann erstmal, wenn sie dann gelungen ist, erstmal sich setzen und so weiter. Sonst überfordert man die Menschen ganz, ganz, ganz schnell. Und das sehe ich sehr häufig, weil wir sind, du sicherlich auch, wir als Medienzauber, wenn wir so ein Projekt machen, eine Webseitengestaltung, eine Karriereseitenentwicklung, sind wir oft ein Teil eines Organisationsentwicklungsprozesses, der manchmal auch schon ganz schön lange geht, der vielleicht schon an anderen Stellen ein bisschen schiefgelaufen ist oder nicht ganz so vorangeht und dann sind wir noch eins obendrauf. Und dann haben wir mit Arbeitsgruppen zu tun, was ich immer sehr, sehr gut finde, wenn das pragmatisch so sein kann. Nur diese Arbeitsgruppe hat dann eine Menge Arbeit, wenn sie mit mir zusammengearbeitet haben, selbst nach einem Workshop, den Perspektivwechsel von nicht wir stehen im Vordergrund, sondern unsere Zielgruppe steht im Vordergrund. Das ist es ja immer. Das ist meine Güte, ja. Und dann insbesondere, wenn dann die Führungskraft ganz obendrauf gesagt hat, ja, macht ihr mal. In so einem großen Prozess ist das ja auch normal und richtig. Und da ist ja auch eine richtige Führungsentscheidung. Ich muss ja nicht überall bei sein als Führungskraft. Das kann dann die nächste Ebene machen. Und dann geht das aber teilweise, wissen die dann gar nicht mehr, was sollen wir zuerst machen, muss nur einer krank werden und schon wird das ein Desaster und kann sich ein ganzer Verband wirklich festfahren. Das habe ich schon alles gesehen, dass dann die Leute irgendwann gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist und einfach weggehen.
Also
und dann stehe ich da.
Mhm.
Ja, und dann stehe ich da mit meinem Projekt und habe plötzlich gar keinen Ansprechpartner mehr und das ist mir auch schon passiert. Und Employer Branding Sachen. Also wirklich wichtige, nicht nur einfache Webseite, sondern eine Karriereseite. Das ist so, ja, da fühle ich mich auch wirklich, da möchte ich dann auch manchmal weinen, weil das mich wirklich berührt, weil es so tragisch ist. Ich sehe auch die Unumgänglichkeit dieser Situation und dann das trifft mich dann wirklich.
Ja, auch da bin ich anschlussfähig, ne? In anderen Beratungssituationen. Aber die Not der Kunden zu sehen, den Druck zu sehen, das ist was, was an vielen Stellen tatsächlich gar nicht so leicht auszuhalten ist. Mich hat bei einer Aufnahme, die ich neulich gemacht habe, aber eine Folge, die erst noch zu hören sein wird, bin ich gefragt worden, wie ich eigentlich damit umgehe, mit solchen Situationen, auch wenn ich als Beraterin vielleicht mal Schwierigkeiten erlebe. Und also das ist für mich genau das, ja, ich fühle oft den Schmerz meiner Kunden. Und das ist ein Wahnsinnsenergieaufwand, in Anführungsstrichen nur mitzufühlen und nicht mitzuleiden. Ein feiner und doch riesengroßer Unterschied für meine eigene Psychohygiene. Da gibt's schon krasse Situationen, die ich auch erlebt habe von Menschen, die in einen heftigen Burnout gelaufen sind, die, als sie depressiv geworden sind, plötzlich gekündigt wurden, vor die Tür gesetzt wurden, Leute, die langzeitkrank sind, ganze Abteilungen, die sich auflösen, weil die Mitarbeiterinnen plötzlich alle schwer erkrankt sind. Ja, und es ist einfach niemand mehr da. Und alles ist dominiert von diesem Gedanken des Mangels und diesem Gefühl, wie soll ich das eigentlich alles nur schaffen? Und dann unterstützend da zu sein, zum Beispiel im Rahmen eines Führungskräfte-Coachings, wo es dann darum geht, wie kommst du wieder zu dir, liebe Führungskraft? Wie fühlst du dich jetzt selber in dieser Situation? Das ist tatsächlich auch für jemanden, der es begleitet, für mich echt auch hart. Ja.
Ich habe das auch schon erlebt, dass in meiner Entwicklung sozusagen, also während ich den Prozess gemacht habe, der dann auch wirklich eine Veränderung erfordert hätte, wo dann auch klar war, dass die Ressourcen so knapp sind und dass irgendwie das ganze Projekt sich dann so dynamisch entwickelt hat, dass dann wirklich eine Person in diesem Projekt erkannt hat, dass es keine Zukunft mehr gibt für diesen Menschen und hat sich dann krankschreiben lassen und ist dann auch nicht mehr wiedergekommen. Und dann sich das nicht anzuziehen, also das war natürlich, und dann gibt's ja auch die Gefahr, dass der Kunde das dann projiziert auf mich, ja. Und das sind auch komplizierte Situationen. Das mit der Supervision habe ich mir gerade aufgeschrieben. Danke, Christiane, für den Tipp. So habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber vielleicht brauche ich das auch manchmal.
Ja, also tatsächlich ein wichtiger Schritt. Oder ja, für die eigene Hygiene, für die eigene Energie total wichtig. Anja, jetzt sind wir so ein bisschen in ernsten Situationen angekommen. Ich versuche mal, weil eigentlich ist es doch hier unsere Silvesterfolge.
Wir trinken noch. Komm, Christian, wir trinken noch.
Wir machen noch einmal ein Kling und nehmen noch ein Schlückchen, ein winziges Schlöckchen. Sehr schön. Also, Antje, so erfrischt, finde ich, könnten wir ein kleines Spiel starten, oder?
Spielen auf immer gut. Immer gut.
Okay, ja, ich dachte, dass uns ein solches Spiel vielleicht ein paar heitere Momente bescheren könnte in dieser Silvesterfolge. Silvester ist das Stichwort. Silvester macht man ja üblicherweise ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk macht man, weil man damit
die bösen Geister vertreibt.
Genau deswegen. Und das möchte ich aufgreifen. Ich dachte, ganz in diesem Sinne werden wir jetzt mal zu Geisterjägerinnen. Und wir werden böse Führungsgeister verjagen.
Ghostbuster. Sehr schön.
Genau, wir machen Ghostbusting. Gab es eigentlich auch Ghostbusterinnen? Im ersten Teil nicht. Im zweiten Teil, ich weiß es gar nicht. Ich bin raus. Bin bei dem Film nicht mehr so auf dem Laufenden.
Ja, beim zweiten weiß ich auch nicht mehr so genau. Das habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen.
Okay, also wir sind auf jeden Fall Führungsgeisterjägerinnen. Denn was sind denn die Führungsgeister? Wir kennen es beide wunderbar. Da gibt es immer wieder so Sätze, die wie Gespenster durch die Führungsränge geistern und die, ich spreche mal jetzt nur von mir, mich als Beraterin gerne erschrecken. Viel schlimmer ist aber, dass die Führungskräfte davon abhalten, so wirklich ins Tun zu kommen. Und ich dachte, ob wir nicht mal schauen können, auf welche Art und Weise wir diese Geister vertreiben können. Und ich dachte, dass du als Medienzauberin sicherlich ein bisschen magisches Handwerkszeug im Gepäck hast, mit dem wir auf die Jagd gehen können. Bist du bereit?
Ich bin bereit, wenn du auch bereit bist, ein bisschen Handwerkszeug auszupacken.
Ich schau mal, was ich dabei habe. Ich setze natürlich auf deine Magie. Okay. Also, das erste Gespenst. Ein Satz, den man immer wieder gerne hört. Da muss ich als Vorgesetzte ja jetzt nicht dabei sein, oder?
Huibu, das Schreckgespenst. Oh, also wie vertreibe ich diesen Geist, meinst du? Also es gibt in ganz seltenen Fällen ist das tatsächlich so. Das heißt, da gilt es für mich erstmal in meinem Zaubertrank Kopf zu überlegen, stimmt das oder stimmt das nicht? Und in der Regel weiß ich, dass es auf jeden Fall besser ist, wenn zumindest in einem gewissen Umfang die Führungskraft mit dabei ist. Das heißt, ich überlege mir sofort, dahinter steckt ja meistens ein Ressourcenthema oder ein Verständnisthema. Das heißt, entweder habe ich den Prozess nicht gut genug erklärt als Führungskraft oder da ist tatsächlich ein Ressourcenproblem dahinter. Und dann versuche ich das rauszufinden durch Fragen und ich versuche herauszufinden, wie können wir das vielleicht reduzieren. Also was ich glaube ich ganz wichtig ist, ist, dass man denn das Endergebnis ein bisschen vorskizziert oder sagt, okay, wenn sie nicht dabei sind, müssen sie aber dann trotzdem mit den Ergebnissen leben, die sie vielleicht gar nicht verstehen werden. Und tatsächlich sind die Prozesse, die wir machen, manchmal wirklich unerwartet verändernd. Also wirklich so anders zu kommunizieren, die Perspektive zu wechseln und was dazu zu lernen, was dann die Führungskraft nicht mitbekommt. Ich habe das schon als sehr problematisch erlebt und versuche da auf jeden Fall gegenzusteuern und irgendwie einen Zauberspruch zu finden, um das zu verhindern, dass die Führungskraft wirklich nicht dabei ist. Eieiei.
Bin anschlussfähig bei dem, was du erzählst. Ich finde, das ist so ein Gespenst, was sich so komisch tarnt. Ne? Denn es gibt tatsächlich Momente, in denen ich sehr hilfreich finde, wenn in Anführungsstrichen Hierarchien nicht dabei sind, weil dann natürlich ein Raum entsteht, in dem Dinge gedacht und ausgesprochen werden können, die mit der Führungskraft zusammen vielleicht nicht möglich sind. Meine Erfahrung ist aber, dass das Problem hinter diesem Satz, also entweder ist es gar kein Problem, sondern die Führungskraft hat voll auf dem Schirm, dass sie hier lieber Raum geben soll, dann Haken dran und alles ist gut. Aber vielmehr als ein Ressourcenproblem erlebe ich es als ein Verantwortungsproblem. Und das ist eine Frage von Rollenklarheit. Das heißt, meine Geisterjägerkanone, die ich an der Stelle dann einsetze, ist die Frage, es kommt drauf an, in welcher Rolle sie unterwegs sind. Ja, und wenn die Rolle klar ist, dann kann man entscheiden, ob ich dabei bin bei einem Workshop als Führungskraft oder ob ich es nicht bin. Aber wie gesagt, dieses, da muss ich ja nicht dabei sein. Also ja, als erstes höre ich Ressource und dann höre ich, ui, Verantwortung. Und das schließt an das, was du gesagt hast. Ich muss dann schon auch mit den Dingen leben, die da in einem Workshop erarbeitet werden. Und ist es das, was ich will? Ja, gebe ich diese Verantwortung auch aus der Hand oder nicht? Neben der Ressourcenfrage würde ich die Rollenfrage stellen.
Super.
Das, um dieses Gespenst zu pulverisieren.
Und das, vielen Dank, das mache ich gleich in meiner Schatzkiste. Das finde ich super. Das gefällt mir sehr gut.
Zweites Gespenst. Das müssen wir unbedingt mit dem Thema so und so zusammendenken.
Verhinderungstaktik schlechthin. Ja, also hier gilt wieder überlegen, ob das stimmt. Und gleichzeitig eben dann zu umreißen, was das bedeutet. Und dann zu sagen, okay, welche Teilziele können wir denn erreichen, wenn wir das nicht sofort zusammendenken? Und auch sagen, lassen wir uns erstmal das schauen, um dann zu entscheiden, ob wir das wirklich zusammendenken müssen. Also stimmt das überhaupt? Und ich denke, da sind wir uns einig, dass es oft Engpässe in den Köpfen unserer KundInnen gibt, die eben gefühlt sind und wir sehen, dass dahinter noch ganz andere Engpässe liegen. Manchmal lerne ich ja auch was dazu, wenn die Kunden dann sagen, wir müssen noch ein anderes Thema dazu denken und ich denke, ernsthaft, wirklich? Das ist ja interessant, warum denn? Und dann kann man ja auch mal das eine oder andere Missverständnis dann noch klären, in alle Richtungen sozusagen. Also die Waffe ist, der Zauberspruch heißt, wenn Sie sagen, wir müssen das zusammen denken, was genau meinen Sie damit?
Klärung. Ja, ich glaube, ich zücke in diesen Momenten auch die Konkretisierungskeule, was man so, beziehungsweise, ich glaube, es geht dann schon auch um, die Frage, wir müssen das zusammendenken mit, ist ja geeignet, Komplexität zu erhöhen. Und grundsätzlich ist immer super, wenn man Komplexität anerkennt und gleichzeitig, ich will nicht sagen, versuche ich sie zu reduzieren, aber ich versuche den Fokus zu halten. Und das ist dann tatsächlich deine Frage, was genau meinen Sie denn damit? Und was haben wir denn davon, wenn wir das zusammendenken? Das wäre für mich die Frage, die sagt, okay, und was heißt denn das dann ganz konkret? Worauf müssen wir uns denn jetzt eigentlich fokussieren?
Und als Ergänzung dazu erlebe ich eben oft, dass da zutage kommt, welche Themen bislang auch liegen gelassen wurden.
Ja.
Und wir können natürlich nicht in einem Workshop oder in einem Prozess dann alles aufarbeiten, was zu dem ganzen Prozess gehört. Und da entsteht ganz schnell auch so ein Druck oder auch eine gewisse Verzweiflung, schlechtes Gewissen. Also da kommen ganz viele Gefühle und Emotionen mit rein. Das gilt es unbedingt auseinanderzuhalten und zu sortieren.
Ja, das stimmt. Das ist ein Riesenschmerzpunkt, der da entsteht, weil häufig in solchen Momenten klar wird, oh, verflixt, das ist ein Riesenknäuel. Und was ist jetzt eigentlich die Ecke, an der wir anfangen sollen zu ziehen und wirklich dran zu arbeiten und aus Angst dann vielleicht irgendwie was liegen zu lassen oder nicht mehr im Blick zu haben, das nicht mehr steuern zu können. Was da ist, versucht man irgendwie alles dann in einen Workshop, in ein Training, in eine Runde reinzukippen. Nächstes Gespenst?
Bin bereit.
Frau Hein, das machen wir alles schon. Machen wir alles schon. Haben wir alles schon probiert.
Das ist gefolgt von, und bei uns ist alles anders.
Ja. Und weißt du was? Das ist ein Gespenst, das sage ich selber oft.
Bei uns ist eben alles anders, deswegen funktioniert das nicht, das, was Sie sagen. Und wir müssen auch gar nichts verändern, weil bei uns ist ja alles anders. Man kann das alles, was Sie da vorschlagen, gar nicht auf uns anwenden. Und ich bin in Schockstarre. Also Konkretisierungskeule, wie du gerade gesagt hast, auf jeden Fall sagen, okay, dann lassen wir uns doch mal anschauen, was genau Sie tun und wie, um rauszufinden, an welcher Stelle wir vielleicht mit kleinen Anpassungen zu einem Ergebnis kommen, was sie voranbringt. Du merkst, ich eier ein bisschen rum. Das ist natürlich Kommunikationsgeschick sozusagen, dann auf hohem Niveau oder nach Schulbuch oder so. Gleichzeitig, deswegen gibt es ja diese Kommunikationsideen, wie man daran kommt, weil es funktioniert. Und wirklich, meine Erfahrung ist, dass der erste Zauberspruch muss und ist an der Stelle wichtig, Wertschätzung für alles, was bereits getan wurde. Nochmal zuhören, nochmal hinhören, nochmal ganz genau nachfragen und dann nochmal nachzufragen, woran ist es dann hängen geblieben? Ich will nicht scheitern sagen, das kommt ein bisschen auf die Situation an. Und manchmal müssen die Kunden dann erstmal von diesen Prozessen, die schiefgegangen sind, erzählen. Und manchmal finde ich dann raus, dass die miteinander noch gar nicht darüber gesprochen haben und es da auch unterschiedliche Auffassungen gibt. Also machen wir schon alles, da schwingt immer Scheitern mit. Mhm. Manchmal ist es auch wirklich purer Aktionismus. Manchmal sieht man dann, kommen dann Konflikte zum Vorschein, die bisher noch nicht aufgearbeitet wurden. Das ist natürlich immer ein Thema, wenn wir irgendwo hinkommen und anfangen und dann müssen wir erstmal aufräumen. Alles, was aus vorangegangenen Prozessen intern oder vielleicht auch extern begleitet, was so übrig geblieben ist. Das ist ein schlimmes Gespenst, ehrlich gesagt, für uns Beraterinnen, nicht wahr, Christiane?
Absolut. Also für mich ist es, glaube ich, mit Abstand, wirklich mit Abstand das schrecklichste Gespenst. Und zwar nicht, weil es mich verängstigt, sondern weil es mich maßlos wütend macht. Ne? Und es kostet mich, also ich lasse jetzt voll die Hosen runter, es kostet mich wirklich Kraft, angesichts dieses Gespenstes professionell zu bleiben und vor allen Dingen erwachsen zu bleiben. Also das eine, ne, das ist ja das, was du gesagt hast, okay, dann muss man nochmal genau hingucken, was hat man eigentlich gemacht, was ist gescheitert. Ich finde dann tatsächlich nochmal, wenn man sagt, okay, wir machen das alles schon, dann auch nochmal danach zu fragen, okay, dann lassen Sie uns doch auch mal schauen, was ist eigentlich die Wirkung, die Sie wirklich erzielen wollen, wenn die Lösungsstrategien, die schon eingesetzt haben und trotzdem funktioniert es irgendwie nicht. Also vielleicht wollen Sie ja sogar was ganz was anderes. Das heißt, zum einen ist es so, das, was für mich das ganze Fass nochmal aufmacht. Aber was ich eigentlich so erschreckend daran finde, ist, dass so mein allererster Impuls ganz oft der ist, ist dann so ein kleines Kind in mir, was sagt, ja, immer fragen Sie mich dann, was genau wollen Sie jetzt von mir? Wenn Sie das alles schon machen, was soll ich denn dann hier noch? Lass mich doch gehen. Also das denke ich natürlich nur tief in meinem Herzen, das würde ich nie aussprechen. Aber es ist schon ein Gefühl, was mich dann packt, nämlich ein Gefühl von Ohnmacht meinerseits. Das, ich denke, ja, dann weiß ich auch nicht weiter.
Ja, ja.
Und diesem Ohnmachtsgefühl nicht nachzugeben, sondern wertschätzend zu bleiben und zu sagen, okay, jetzt gucken wir doch nochmal von vorn. Das ist echt schwierig.
Das glaube ich sofort. Da bin ich anschlussfähig, wie du vorhin sagtest. Und manchmal möchten Menschen auch einfach gelobt werden für all das, was sie schon gemacht haben. Einfach nur gesehen werden. Ja. Und manchmal ist es eben auch eine Verhinderungstaktik nach dem Motto, wir müssen ja gar nichts verändern, es nutzt ja alles nichts. Und das ist sozusagen, wenn es dann dahin kommt, Da denke ich dann auch, ja, na dann, dann, ich weiß auch nicht, dann weiß ich auch nicht, was ich hier soll. Und manchmal passiert das eben, wenn bestimmte Teile der Gruppe das also wirklich erkannt haben und unbedingt eine Veränderung wollen und andere einfach in der Komplexität des Lebens, im Stress schon so überfordert sind, dass sie sagen, jetzt soll ich da wieder dran gehen, jetzt muss ich dann nochmal, wir haben doch schon alles probiert, es ist sinnlos. Und dann die anderen sagen, ja, aber wenn es sinnlos ist, dann gibst du jetzt deinen Job auf. Oder also ja, beim Thema Stellenanzeigen sehe ich das öfter, dass dann so ganze Fachbereiche, da sagen die einen, wir müssen eine neue Lösung finden, wir müssen einfach mal was anderes ausprobieren. Und die anderen sagen, es nutzt alles nichts. Und dann die ersten wieder sagen, ja, dann gib doch deinen Job auf. Was willst du dann machen? Willst du dann wirst du jetzt als Fachberaterin für Kindertagesstätten in dieser Organisation kündigen? Oder das, also so ganz konkret, ja. Gut, wirklich gute Frage. Und dahinter sieht man Depressionen und Emotionen und ach.
Ja, also tatsächlich echt ein übles Gespenst. Ich hatte übrigens mal einen internen Kollegen in einem Projekt, in dem ich interimsweise war, dessen Intervention in solchen Situationen war, sich total entspannt zurückzulehnen, sich das alles anzuhören und dann zu sagen, ja, dann ist das eben so. Und dann schweigen. Und es ist krass, was das gemacht hat. Ja, weil dieses Nachgeben der Situation und Anerkennen der Situation hat dann in der Regel bei denjenigen, die vorher festgestellt haben, oh, das machen wir ja alles schon, dann doch nochmal eine ganze Menge ausgelöst. Aber ja, also ich weiß nicht, ob wir das Gespenst haben, wir es aufgelöst, können wir sozusagen den Knall in den Himmel schicken und sagen, hängen, es ist weg. Aber wir sind uns einig, es hat einen hohen Grusel- und Schreckfaktor, oder?
Absolut, da haben wir jetzt lang drüber gesprochen. Ich denke, da können wir noch eine Stunde weiter drüber sprechen.
Okay, das machen wir nicht. Lass uns schnell zum nächsten Gespenst eilen. Auch andere Gespenster brauchen uns.
Schnell Sekt drauf kippen.
Das nächste Gespenst heißt, das müssen wir alles nochmal ganz in Ruhe durchdenken.
Ja, da das ist ein persönliches Trauma. Also, naja.
Antje, du kannst über alles reden.
Ja, wir sind ja unter uns.
Genau.
Also persönliches Trauma insofern, als das, also da müssen wir nochmal in Ruhe drüber reden, heißt ohne mich, ne? Ja, in der Regel. Und da habe ich Konfetti im Kopf, wenn wir schon im Silvesterbild sind. Da habe ich dann Probleme, mich selber zu führen an der Stelle, weil, also da ist auch ein bisschen Konkretisierung eine gute Variante für mich, um rauszufinden, was genau damit gemeint ist. Und häufig bedeutet das, das, was Sie da vorschlagen, was wir jetzt machen, ist so komplex oder so anstrengend. Gerade so empfinden wir das, dass wir das nicht jetzt machen wollen, nicht schaffen können. Das ist natürlich ein Appell an mich. An der Stelle habe ich in der Regel dann die Kunden überfordert. Oder ich sehe dann manchmal, dass sozusagen Leute, sagen wir mal, aus einer Öffentlichkeitsarbeitsabteilung Bedarf sehen und dann die Führungskraft sagt, dazu bin ich jetzt nicht bereit. Und das ist dann, ja, an der Stelle muss ich es dann einfach von mir wegnehmen, sehe aber die Verzweiflung in den Augen derer, die denken, wir brauchen auf jeden Fall eine Veränderung. Und die Frau Hein ist diejenige, die uns ans Licht führt. Und dann sagt die Führungskraft, das ist mir jetzt zu viel, da haben wir ja intern noch nicht ausreichend drüber gesprochen und da kann ich dann zwar auch noch ein paar Fragen stellen, nur da sehe ich dann ganz schnell, da investiere ich nicht viel Zeit, weil da komme ich nicht dran. Das ist nicht mein Tanzbereich dann mehr. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, in welchen Momenten wir so leiden. Ja. Das ist der Punkt, wo ich wirklich großes Mitgefühl habe. Großes Mitgefühl mit denen, die sich einen Veränderungsprozess wünschen und die anderen, die denken, dass sie noch nicht bereit sind, dass sie das erst nochmal besprechen müssen. Also ich habe das ganz auch schon einmal erlebt, dass sie wirklich nur einmal miteinander reden mussten und dann kam der Auftrag trotzdem. Deswegen habe ich auch gelernt, okay, offen bleiben, offen bleiben, offen bleiben. Ich kann es nicht wissen, was intern passiert. Und das ist dennoch das Schreckgespenst der Führungsverantwortung auf Kundenseite, wo ich, ja, machtlos bin.
Spannend.
Deswegen Trauma. Weil Kontrolle abgeben, das ist immer das Schlimmste. Und Kontrollverlust an der Stelle, das ist nochmal ein wichtiges Wort. Das ist natürlich auch die
Bist du so ein kleiner Kontrollfreak?
Niemals. Ich steuere gern. Das ist ein Unterschied.
Das haben sich jetzt bestimmt viele Führungskräfte notiert. Nein, ich bin kein Kontrollfreak, ich steuere nur gern.
Naja, und auf Kundenseite ist dann eben ja auch, wenn da dann auch so jemand ist, der gerne steuert und das Gefühl hat, übergangen worden zu sein an dieser Stelle, dann das, was ich total nachvollziehen kann und verstehen kann. Und gleichzeitig geht es natürlich nicht um Micromanagement oder so, aber es ist schon, wenn ich die Kontrolle über meinen Prozess verliere, das finde ich schon auch nicht so schön.
Es ist interessant, weil das ist ein Gespenst, das tut mir nicht so weh oder macht mir nicht so viel Angst. Also ich meine, ist natürlich per se klar, wenn sie wirklich sagen, ja, das müssen wir ohne sie nochmal durchdenken, ist kratzt schon am Ego. Ja, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, es stört mich gar nicht. Weil ich dann denke, ja, wieso ohne mich? Genau. So, man kann auch mit mir.
Ja, aber wirklich.
Und ist doch mit mir auch ganz nett oder nicht? Oder wie ist das jetzt hier? Aber das gelingt mir tatsächlich dann doch, wenn ich diesen ersten Moment überwunden habe, dann gelingt es mir tatsächlich ganz gut, weil ich glaube, es ist tatsächlich eine Strategie, nochmal ein bisschen Zeit zu gewinnen und es ist tatsächlich auch Ausdruck des Bedürfnisses, Klarheit zu gewinnen. Und wenn das Ergebnis einer Intervention von mir war oder eines Einsatzes von mir war, dass die Leute merken, okay, wir müssen tatsächlich nochmal nachdenken und das wollen wir ganz in Ruhe tun und in einem Freiraum, wo wir auch nicht von einer Dienstleisterin irgendwie blank ziehen müssen, ob wir die jetzt dabei haben wollen oder nicht, dann ist das in Ordnung. Ja, also das kann ich gut aushalten. Die Zeit kann ich auch geben. Ich finde es dann halt schön, wenn wir irgendwann sozusagen, wenn wir in einer gewissen Verbindlichkeit verbleiben oder auseinandergehen können, die sagt, okay, wir sind dann und dann nochmal in Kontakt und hören dann nochmal, wie es weitergeht. Oder das ist auch ein Angebot, was ich dann mache, wo ich sage, okay, wann wollen wir uns wieder sprechen? Wie viel Zeit brauchen Sie dafür? Und wenn ich irgendwas tun kann, sagen Sie Bescheid. Also das kriege ich in der Regel ganz gut verdaut und in die Ecke gestellt. Aber die Waffe an der Stelle wäre, was wäre die?
Was genau ist die Hürde an ihrer, in Ihrem Kopf? Woran bleiben Sie gerade hängen? Ja. Also es nochmal zu versuchen, also damit ich rausfinde, ob es an mir liegt, an der Überforderung oder ob sie, und wenn... Und wenn dann wirklich, manchmal kommen wie aus der Pistole geschossen, so 2-3 Punkte, wo ich denke, ah ja, verstehe ich, da muss ich jetzt auch wirklich nicht dabei sein. Das ist dann in Ordnung. Und wenn dann Ausflüchte kommen oder zumindest von mir so empfundene Ausflüchte, dann weiß ich, okay, also das passiert bei mir ja in der Regel sehr am Anfang eines Prozesses und zumeist mit neu begonnenen Prozessen oder mit noch nicht ganz begonnenen Prozessen. Und ich merke, das finde ich jetzt ganz interessant, dass das bei dir da offensichtlich insgesamt ein bisschen anders ist. Ich meine, ich bin ja überwiegend zunächst in Öffentlichkeitsarbeitsprozessen oder in Employer Branding Prozessen unterwegs. Ja, das kann schon auch da als Kontext dann King. Tatsächlich, ja, das finde ich jetzt spannend. So konkretisieren, woran genau hängen Sie? Also es nochmal, kann ich noch unterstützen? Und dann könnten wir noch probieren, den nächsten Schritt, den Sie dann miteinander besprechen sollen, nochmal zu strukturieren. Was genau wollen Sie besprechen?
Genau.
Was soll bei rauskommen? Was sind die Parameter? Was brauchen Sie für das Gespräch? Wollen wir gleich eine kleine Agenda zusammenstellen? Und wann kommen Sie dann zu mir zurück mit den Ergebnissen, dass wir dann weiterarbeiten können?
Das, finde ich, ist der Clou. Also bei dem es nicht darum geht, Kunden zu behumsen und um jeden Preis an einem Auftrag zu kleben, sondern das ist für mich, was du gerade beschrieben hast, wirklich der Schlüssel, wenn ich ernst nehme, dass jemand sagt, das müssen wir nochmal in Ruhe durchdenken und besprechen, das müssen wir auch nochmal ohne sie durchsprechen. Ja, sie kriegen diesen Raum. Ich bin eine Dienstleisterin, ich muss nicht bei allem dabei sein. Sie sind ihr eigener Mensch, sie sind ihr eigenes System, aber ich biete an, sie dabei zu unterstützen, für Klarheit zu sorgen. Und das kann dann so aussehen, dass man nochmal nachfragt, was genau sind die Punkte, die zu überlegen sind? Brauchen Sie eine Struktur dafür? Genau, also um in eine Verbindlichkeit zu führen. Gespenst erstmal aufgelöst, oder?
Erstmal, aber es tut mir weh. Ich möchte das nur nochmal,
Okay, gut, also Wir eilen weiter zum nächsten Gespenst. Ja. Mhm. Ich gucke mal, was ich hier noch auf meiner Liste habe, was für ein schönes Gespenst nehmen wir mal. Oh ja, das ist auch schön. Ja, ich verstehe Sie ja, aber meine MitarbeiterInnen.
Also, Frau Bär, das verstehe ich total. Das ist ja wie in allen komplexeren Prozessen ganz normal, dass man erstmal die anderen mitnehmen muss auf die Reise. Im eigentlichen Sinne ist das so eine Art Change-Prozess. Ja, Veränderung ist immer schwer. Und lassen Sie uns doch mal vielleicht, sprechen wir erstmal zusammen, was am Ende wirklich, wie wir die anderen mit an Bord kriegen können. Und dann machen wir den ersten Schritt. Den ersten Schritt. Das wäre mein Zauberspruch.
Machen wir die Waffe des ersten Schritts, der kleinen Schritte.
Ja. Yeah.
Machbar. Ein erster machbarer Schritt. Und gleichzeitig, das ist sozusagen auch, also, na, ich muss erstmal herausfinden, ob es ein Vorwand war, dieser Einwand. Also, ob der Einwand ein Vorwand ist oder ein echter Einwand.
Ich finde es spannend an deiner Intervention gegen dieses Gespenst, dass du gar nicht darauf einsteigst, was MitarbeiterInnen verstehen oder nicht verstehen. Und das ist auch das, also deswegen, ich nenne es dann gerne das Verführungsgespenst, weil es sehr geeignet ist, einen dazu zu verführen, ein Gefälle aufzumachen, ja, und so ein bisschen ins Mitarbeiter-Bashing einzusteigen. Und das ist emotional nachvollziehbar an vielen Punkten, ja, aber nicht hilfreich. Das ist nicht hilfreich. Also meine Waffe an der Stelle ist eine zirkuläre Frage. Ich weiß gar nicht, nee, halt, stopp jetzt. Oh Gott, alle Systemiker und alle, die sich mit Fragen auskennen, die, nein, ich habe es nicht gesagt. Also das ist die Frage, die einen Perspektivwechsel einläutet.
Ja.
Nämlich, was verstehen denn Ihre Mitarbeiter? Beziehungsweise, was glauben denn Ihre Mitarbeiter, was Sie wollen? Das wäre zirkulär.
Ja. Aber Christiane, das ist echt fortgeschritten. Das würde ja bedeuten, dass die Führungskraft bereits herausgefunden hat, was die Mitarbeiter wirklich denken und verstehen. Das finde ich total spannend. Also das finde ich super. Das finde ich eine super Frage. Bringt uns auf eine völlig andere Ebene. Und was mir daran gefällt, ich glaube, das ist, kommt auf die Situation an, in der wir uns befinden. Ob die Frage dann die nächste ist oder nicht. Die Situation, in der ich mich befinde. Also möchte ich schon ins Arbeiten kommen? Oder möchte ich erstmal den Rahmen klären, in dem wir jetzt weitermachen können? Das sind, insofern sind beide Fragen komplementär, eine nach der anderen, je nachdem. Aus vertrieblicher Sicht ist natürlich meine Frage dann erstmal, ich will ja erstmal das Gute schaffen. Das ist mir auch total wichtig, ne? Dieses, was du vorhin gesagt hast, wir sind als Dienstleisterin, wollen wir natürlich verkaufen Prozesse und damit habe ich auch manchmal zu tun oder schlägt mir auch manchmal Misstrauen entgegen und ich sage dann, ich verkaufe doch niemand irgendetwas, was keinen Nutzen bringt oder er oder sie die Organisation nicht gebrauchen kann, weil das ist doch mein Leben. Ich lebe dafür, Organisationen zu bereichern mit dem, was wir tun und voranzubringen. Und wenn ich da keinen Nutzen bringen kann, da habe ich gar keine Zeit für, die zu verschwenden, diese Zeit, nur um Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist auch oft ein Missverständnis. Ich bekomme Geld dafür, dass ich die Probleme meiner Zielgruppe wirklich verstehe und löse. Und wenn es kein Problem gibt, was ich lösen kann, dann ja, dann eben nicht. Und das ist auch für mich ganz einfach. Ja, wenn ich so sehe, na, dann ist das eben so. Dann eben nicht. Dann kommt halt jemand anders bei mir. Es ist ja nicht so, dass ich da sitze und denke, oh mein Gott, was esse ich morgen? Zum Glück.
Zum Glück, ja. Aber auch ein Druck, der durchaus manchmal entstehen kann. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich zu weit aufmache, aber die meisten Kunden, glaube ich, können sich es auch denken oder es ist ja eine Vermutung. Ja? Sie sagen hier, die will den Auftrag unbedingt. Und natürlich möchte ich eine Zusammenarbeit, aber genau wie du sagst, nicht unbedingt. Also ich möchte eine Zusammenarbeit, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Kunden, meine Kundinnen davon etwas haben.
Ja.
Also ich will mich nicht aufdrängeln. Und wer glaubt, keinen Nutzen daraus zu ziehen, das ist für alle Seiten dann einfach nur mühsam.
Ja. Ja, genau.
Da sind wir jetzt vom Verführungsgespenst. Ich verstehe sie ja, aber meine MitarbeiterInnen sind wir plötzlich in sozusagen Akquise, Verkaufs-, Vertriebsstrategien gelandet. Mein lieber Schwan, ich sage ja Verführung. So ist es. So. Anja, eins habe ich noch. Dieses Gespenst heißt, Frau Hein, können Sie mal schnell?
Das finde ich toll. Ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit mal auf unserer Webseite warst. Da ist das der Slogan schlechthin, weil es gibt nichts, was wir in der Agentur, also jetzt mal unabhängig von mir als dann der Beraterin, ich habe ja eine Agentur, das hören wir am allermeisten.
Können Sie mal schnell.
Das ist sozusagen, also in gewisser Weise ein Alleinstellungsmerkmal der Agentur. Und
dass ihr mal schnell könnt, oder wie?
Ja, genau. Und in bestimmten Bereichen können wir wirklich mal schnell. Und dann gibt es Bereiche, wo es einfach, tut mir leid, das geht nicht. Und wir können nicht mal eben schnell einen Employer-Branding-Prozess aufsetzen, der dahin führt, dass sie 5 Stellen neu besetzen. Das geht in gewisser Weise relativ schnell. Unter bestimmten Umständen können wir das mit Stellenanzeigen vielleicht sogar schaffen. Und gleichzeitig, also da lache ich immer. Also entweder ist es wirklich ironisch gemeint oder das ist auf jeden Fall ein guter, für mich eher ein gute Laune-Gespenst.
Was du gar nicht verjagen möchtest, oder wie?
Ja, es eröffnet natürlich, also es sagt mir, da ist Druck vorhanden, dann komme ich auf jeden Fall ins Gespräch, was genau muss denn schnell und warum muss es so schnell sein und was bedeutet schnell in ihrem Kopf? Und dann Lösungen zu finden, weil das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Ich habe 1000 Ideen, ich habe so viele Ideen, dass ich es verkaufen muss. Und wenn einer meine Idee nicht gut findet, habe ich halt die nächste. Das ist mir glatt egal. Also ich habe so viele Ideen und das macht mir Spaß. Und können Sie mal schnell heißt, entweder was Konkretes, da komme ich auf jeden Fall gut ins Gespräch. Gleichzeitig sind eben manchmal die Erwartungen an uns Zauberinnen, an den Waffenkoffer oder das Zauberspruchbuch oder die Zaubertrankschmiede oder wie auch immer, schon extrem hoch. Und dann denke ich immer, ja. Und dahinter versteckt sich auch manchmal das, was wir am Anfang schon sagten, wir sollen mal eben schnell Probleme lösen, die wir seit 10 Jahren liegen lassen haben. Können Sie mal schnell. Oder können Sie mal schnell heißt auch, wir erwarten, dass es nicht viel Geld kostet. Und schnell ist nicht immer tatsächlich dann hochwertig, kann aber viel hochwertiger sein. Das muss man sehr differenziert betrachten. Und das geht dann natürlich unter Zeitdruck alles verloren. Da ist so viel Fehlerquelle, da ist so viel Missverständnispotenzial. Das heißt, meine Laserkanone an der Stelle ist erstens lachen, um ein bisschen den Druck rauszunehmen und dann zu sagen, und es auch nicht persönlich zu nehmen man kann das ja so oder so dann an der Stelle empfinden, je nachdem, was es ist, in den Kontext ging. Aber nochmal ganz genau nachzufragen, was ist der Druck dahinter, um rauszufinden, ist der Druck echt? Was bedeutet das? Was genau? Und dann ganz klar zu bleiben in dem, was ich anbiete. Dann zu sagen, ja, kann ich schnell machen, weil das habe ich ich bin da auch ganz transparent, habe ich in der Kiste oder das ist keine Sache, die man schnell machen kann. Und das ist ja der überwiegende Teil, muss man auch sagen. Das ist keine Sache, die man schnell machen kann. Und das wird auch nicht zum Erfolg führen und das auch transparent zu kommunizieren, ohne den Eindruck zu hinterlassen. Und jetzt kommt's, dass man sagt, das geht nicht. Wir als Dienstleisterin, das kennst du bestimmt auch, Christiane, das geht nicht, gerät in den falschen Hals. Das ist eigentlich eine ganz wichtiger Zauberspruch, sich zu überlegen, wie kann ich sagen, ja, es geht schon, aber dann wird es halt nicht so gut.
Spannend, was du erzählst. Ich habe aufmerksam zugehört auch, dass dich dieses Gespenst eher amüsiert als erschreckt. Ja, ich gestehe, wenn ich sowas höre, dann kriege ich wirklich Muffensausen. Also mir macht das echt Angst. Aha. Ich spüre da einen riesen Druck. Ich kann aber von Glück sagen, ich höre es nicht so oft. Das mag daran liegen, dass tatsächlich die Anfragen bei dir anderer Art sind als bei mir, dass man bei so grundsätzlichen Entwicklungsvorhaben, die bei mir landen, schon damit rechnet, dass es nicht ganz so schnell geht, ja, während bei nur Kommunikation in Anführungsstrichen man vielleicht tatsächlich denkt, und man auch diesen großen Zeitdruck hat, jetzt muss es noch schnell raus in die Welt. Also wie gesagt, ich höre es Gott sei Dank nicht so oft von den Kunden so ausgesprochen. Ich höre es oft in meinem Kopf, dass ich denke, hui, das müsste jetzt dann aber flott gehen. Und das macht mir dann Stress. Und noch viel spannender, ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich jage dieses Gespenst oft auf meine Kunden los, weil ich der Meinung bin, es müsste jetzt ein bisschen schneller gehen. Und wir müssen die Energie und den Spannungsbogen aufrechterhalten. Und deswegen wäre es gut, wenn wir jetzt ein bisschen Zucht draufkriegen und ein bisschen Tempo zulegen. Und ich glaube, das ist was, was meinen Kunden echt richtig, richtig Angst macht. Ich nehme mir vor, damit vorsichtiger umzugehen und nachsichtiger zu sein. Es wäre
ja, die eigenen Antreiber, ne? Sei schnell, ist ein ganz, ganz, ganz starker Antreiber, den ich auch früher extrem gespürt habe, den ich manchmal ertappe ich mich immer noch und dann merke ich aber, du musst nur mal genau hingucken, Antje, und dann siehst du schon, du hast eigentlich noch eine gute Woche Zeit, um das zu machen. Aber in meinem Kopf war das dann schon. Und natürlich geht das ganz vielen so. Und das ist auch die Konkretisierungskeule, das ist so schön mit der Alliteration, KK, ist da auch wirksam, ne? Dann zu sagen, was genau meinen Sie mit, können Sie mal schnell? Was heißt denn das genau? Was sind die Alternativen? Was können wir machen? Und durchatmen.
Das ist doch ein gutes Motto. Einmal durchatmen. Kann ich an dieser Stelle schon einen kleinen Ausblick geben? Im neuen Jahr wird es eine Folge geben mit einer Frau, die Atembegleiterin ist. Und dann werde ich die mal dazu hören, an welchen Situationen das Durchatmen besonders empfehlenswert ist. Und Antje, ich würde sagen, wir sind an einem Punkt angekommen mit diesem Spiel. Es hatte heitere Momente.
Ja.
Aber ich finde, wir hatten auch tatsächlich was von Reflexion und schon Blick nach vorn, so gute Vorsätze, was wir uns vornehmen im Sinne von die Kunden nicht so zu erschrecken und unter Druck zu setzen. In diesem Sinne würde ich sagen, lass uns mal den Sack zumachen, damit wir unsere HörerInnen in die Silvesterfeierlichkeiten entlassen können, oder?
Mit einer Handvoll Glitzerkonfetti.
Sehr schön. Glitzerkonfetti. Oh Mann, aber das macht immer so einen Dreck.
Das hinterher. Ja, deswegen, das ist der Vorteil an der virtuellen Welt.
Ja, oder wenn man irgendwo zu Gast
ist. Einfach vorstellen.
Also Glitzerkonfetti nur bei den anderen, nicht zu Hause.
Wehe, du kommst mit Glitzerkonfetti.
Okay. Gut, sehr schön. In diesem Sinne würde ich sagen, Antje, ganz, ganz vielen Dank für dieses Gespräch. Ich habe wie immer, wenn wir miteinander in Austausch sind, ganz, ganz viel für mich mitgenommen, ganz viel gelernt. Und an alle da draußen sage ich, das waren die Führungsgefühle in 2024. Im neuen Jahr geht es weiter. Ich habe es gerade schon gesagt, am 14. Januar dann gleich mit einem Doppelpack, also mit zwei Folgen. Und so viel kann ich verraten. In dieser Folge im Januar wird es ein bisschen sportlich. So wie sich das im neuen Jahr dann ja gehört, wenn man sich vorgenommen hat, etwas für sich zu tun. Also es wird sportlich. Was gibt es noch zu sagen, Antje? Wo man dich findet, findet man in den Shownotes zu dieser Folge. Diesen Podcast findet man überall, wo es Podcasts gibt und auf führungsgefühle.de. Ihr könnt mich abonnieren. Ihr könnt so zum Jahresabschluss ein paar Sternchen dalassen, Glitzerkonfetti. Ihr könnt diesen Podcast weiterempfehlen und auf jeden Fall mitnehmen ins nächste Jahr. Und in diesem Sinne jetzt, Antje, erstmal dir einen guten Rutsch. Allen da draußen einen guten Rutsch. Feiert schön und kommt gesund und munter ins neue Jahr. Bis dann.
Von Herzen. Alles Gute.
Danke.
Danke, Christiane.
Tschüss.
Bis bald.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.